ARD Sounds.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hallo zu einer Spezialfolge von Die Paartherapie. Ich bin eure Host Maria Richter. Und als wir von dem Fall der Moderatorin Colleen Fernandes gehört haben, da ging es uns, wie wahrscheinlich auch sehr vielen von euch, wir waren erstmal sehr geschockt von den Details, von der Tragweite, von der Dauer über so viele Jahre. Sie wirft ihrem Ex sexualisierte Gewalt vor, digitale Gewalt. Dabei geht es unter anderem um pornografische Inhalte, Fake-Profile, Deepfakes. Ihr Ex-Mann lässt die Vorwürfe über seinen Anwalt bestreiten. Da heißt es, unser Mandant hat zu keinem Zeitpunkt Deepfake-Videos von Frau Fernandes oder anderen Personen hergestellt und oder verbreitet. Entsprechende Darstellungen sind falsch. Dennoch sind sie in der Öffentlichkeit. Im ganzen Land gibt es Demonstrationen gegen digitale Gewalt. In Berlin, Hannover, Hamburg wurde schon demonstriert. Und es gibt Forderungen, mehr gegen sexualisierte Gewalt zu tun. Ein Deepfake, das möchte ich einmal noch ganz kurz erklären an der Stelle, ist ein manipuliertes Bild, ein Video oder Audio, was mit KI, also mit künstlicher Intelligenz erzeugt wird, das Gesicht oder die Stimme einer Person so täuschend echt nachahmt, dass das wirklich, wirklich gefährlich wird. Inzwischen reagiert auch die Politik. Entwürfe für ein digitales Gewaltschutzgesetz sollen her. Es gibt große Lücken, die jetzt geschlossen werden sollen. Jede fünfte Frau in Deutschland erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt durch einen Partner oder Ex-Partner. Und wir können da wirklich nur ahnen, es gibt noch eine riesige Dunkelziffer, gerade was Anzeigen im Bereich der digitalen Gewalt angeht. Das sind Paardynamiken, die für den einen oder die eine oder auch beide Partner extrem gefährlich werden können. Und normalerweise sprechen wir ja hier in unserem Podcast Die Paartherapie immer mit Paaren. Ja, für diese Folge haben wir jetzt aus nachvollziehbaren Gründen diese Möglichkeit einfach nicht. Aber wir wollen uns natürlich trotzdem diesem Thema Gewalt inhaltlich annähern. Ich habe auch sehr für diese Folge plädiert, weil es mir auch als Frau ehrlicherweise eiskalt den Rücken runterläuft, wenn ich daran denke, wie nah einfach so eine Bedrohung und so eine Gefahr sein kann. Und wir wollen dazu einige Fragen besprechen. Das machen wir natürlich mit unserem Paartherapeuten Erik Hegmann. Hallo Erik.
Hallo Maria. Ein wichtiges Thema heute.
Absolut. Und ich bin wirklich froh, dass wir das machen und dass wir das auch zusammen machen mit Professor Dr. Judith Iffland. Sie hat als Rechtspsychologin Sexualstraftäter begutachtet, erforscht ihre Motive und dabei sind auch Fälle dabei, bei denen Partnerinnen missbraucht wurden. Erstmal vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Vielleicht können Sie uns noch mal die Chance geben, Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Erzählen Sie mal ein bisschen was gerne noch über Ihre Arbeit.
Ja, gerne. Wie schon gesagt, ich bin Rechtspsychologin und arbeite derzeit vor allem wissenschaftlich an der Medical School Hamburg. Davor war ich aber etwa 13 Jahre am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, am Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie und habe da Sexualstraftäter begutachtet, in der Regel zur Frage der Prognose, also wie groß die Rückfallwahrscheinlichkeit ist und was man da aus psychologischer Sicht zu sagen kann. Ob jemand vorzeitig zur Bewährung entlassen werden kann. Wie gefährlich ist die Person und wenn ja, auch für wen? Und ich habe verschiedene Forschungsschwerpunkte, unter anderem forsche ich zu sogenannten toxischen Beziehungen, auch wenn das ein bisschen inflationär genutzt wird, dieser Begriff, aber auch zu innerfamiliärem sexuellen Missbrauch gegenüber Kindern. Also sozusagen das gesamte Spektrum der Rechtspsychologie fasziniert mich und ich bin eigentlich in vielen Bereichen wissenschaftlich unterwegs.
Ich muss sagen, in meiner Vorstellung widerfährt Frauen sexualisierte Gewalt, wenn sie auf dem Heimweg sind, alleine, nachts, wenn sie im Wald joggen gehen. Also sind so Situationen, die ich und ich denke auch viele andere Frauen von vornherein irgendwie einfach schon meiden. Aber was ich damit sagen will, in dieser Vorstellung sind wir einfach oft alleine, wir sind ungeschützt und es ist eine fremde Person. Und es zeigt sich aber einfach, am häufigsten passieren ja diese Taten, diese sexualisierte Gewalt in Beziehungen. Und da stellt sich die Frage, wie kommt es, dass Männer da so oft zu Tätern werden?
Also zunächst mal ist es nachvollziehbar, dass gemeinhin diese Annahme so weit verbreitet ist, dass man am ehesten durch Fremde viktimisiert wird. Also sowohl bei kindlichen Opfern gibt es immer noch diesen Mythos des creepy old man, der aus dem Busch kommt und die Kinder missbraucht. Genauso wie bei erwachsenen Frauen, dass da der fremde Mann nachts aus dem Busch rausspringt. Das hat aber auch sehr viel mit dem Anzeigeverhalten zu tun, dass dieser Glaube so weit vorherrscht, weil innerhalb geschlossenen Systemen, sei es innerhalb der Familie oder innerhalb von Partnerschaften, die Bereitschaft, auch Anzeige zu erstatten oder sich jemandem zu offenbaren, deutlich geringer ist.
Kann man da was dazu sagen, warum die Hemmschwelle da so groß ist? Weil das einfach, ja, das ist eine Person, die kenne ich, mit der habe ich irgendwie große Teile meines Lebens verbracht. Ist es vielleicht auch, dass man da auch als Frau, Entschuldigung, Ausflüchte für die Person auch sucht?
Also meine Vermutung ist, dass es immer noch viel um Privatheit geht. Also die Privatheit von Familie, die Privatheit des geschlossenen Systems, der Wohnung. Und ein Stück weit hat das auch was mit Scham zu tun, dass Opfer sich immer noch selber die Schuld geben für das, was passiert ist. Und gerade in diesem sozialen Nahraum mit dem Partner, dass wir auch immer noch so Vergewaltigungsmythen haben, die in der Gesellschaft so weit verbreitet sind, dass Frauen oft gesagt wird, hättest du das nicht merken können? Mhm. Oder hättest du dich nicht wehren können? Du kennst den doch, du weißt doch, der tut dir nichts. Mhm. Aber in der Realität, in dieser spezifischen Dynamik mit dem Partner, ist es eben nicht so einfach.
Also auch nicht so einfach erkennbar für die Frau, für mich als Frau?
Oh, das ist sehr unterschiedlich. Nicht immer gibt es davor schon Gewalt, dass man das so erkennen würde, dass sich Gewalt sich steigert. Mhm. Aber in vielen Fällen ist es tatsächlich so. Also im Nachhinein, retrospektiv, es eigentlich ganz gut erkennen kann, also dass sich die Gewalt gesteigert hat. Aber in dem Moment selber ist es für die Frauen, sag ich mal, oder für die Opfer, es können ja auch Männeropfer werden, schwer zu erkennen oder auch vielleicht auch schwer vor sich selber so wahrzunehmen oder zu anzuerkennen.
Mhm. Erik, bei dir in der Praxis, wenn die Paare zu dir kommen, also erstmal vielleicht, wie oft begegnet dir das tatsächlich, dass du da mit Fällen sexualisierter Gewalt zu tun hast? Oder vielleicht ja auch Paare vor dir sitzen hast, wo du sagst, das könnte was Schwieriges sein, was das Paar ja vielleicht auch selber gar nicht so erkennt in dem Moment.
Also ich kann das natürlich nicht repräsentativ beantworten, weil also alle Kolleginnen und Kollegen wissen, zu uns kommt immer eine bestimmte Klientel. Und ich denke, in den Sozialstellen werden viel mehr und viel häufiger solche Fälle besprochen werden, wo dann eine Person Hilfe sucht. In der Paartherapie komme ich ja zu zweit. Das heißt, ich würde als Opfer ja ein großes Risiko eingehen, das anzusprechen. Denn was passiert, wenn ich wieder zu Hause bin?
Ja.
Also in meiner Praxis hatte ich einen Fall, da wurde wirklich eine Person krankenhausreif geschlagen, nachdem es zu einer Konfrontation in der Praxis kam. Da war nicht von Gewalt die Rede, da war dann von Schubsen die Rede. Das ist für mich eine Erfahrung gewesen, wenn ich das Wort Schubsen höre, dann werde ich sehr, sehr hellhörig. Und ich habe auch angefangen, diese Paardynamik-Fragen, was passiert da? Wie viel Körperspannung entsteht? Wo geht die Körperspannung hin? Das sind alles Dinge, die ich sehr viel genauer höre heute, als ich das getan habe vorher. Nur die Zahl der Fälle, von denen ich weiß, ist wirklich sehr gering.
Aber um darauf nochmal zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, du bist da sehr viel sensibler, du achtest auf sehr viel mehr Sachen, auf Worte wie Schubsen zum Beispiel, wenn dann sowas bei dir in der Praxis vorkommt. Was hast du dann da auch für Möglichkeiten, damit umzugehen, darauf einzugehen, da irgendwie einzugreifen, ohne es eben, wie du gerade schon sagst, in der Sitzung mit dem Paar eskalieren zu lassen? Gibt es da für dich dann Möglichkeiten, trotzdem irgendeinen Schutz zu leisten?
Im Gespräch danach, ja. Mhm. Insofern, indem ich dann auch mal sage, ich würde ganz gerne kurz mit Ihrer Partnerin mal alleine sprechen. Darf ich das? Mhm. Das passiert auch. Ja. Das kommt vor. Und da kann ich dann nochmal nachfragen. Denn das Risiko ist ja immens. Würde ich damit jetzt sozusagen die andere Person konfrontieren, beschämen, würde es danach möglicherweise zu noch viel größeren Ausbrüchen kommen. Und in dem Moment, in dem ich das mitbekommen würde, müsste ich ja auch reagieren. Also wenn es um Gefahr und Verletzungsgefahr der eigenen Persönlichkeit und der anderen Persönlichkeit geht, muss ich ja auch aktiv werden. Aber deswegen das Gespräch danach. Wir reden von ja einer Art von Gewalt, die so verborgen passiert ist, dass tatsächlich die Opfer sowas höchstwahrscheinlich noch nicht mal benennen könnten. Die könnten vielleicht benennen, dass hier irgendwas sich ganz furchtbar anfühlt. Und dem würden wir natürlich versuchen, in ein paar therapeutischen Sitzungen nachzugehen. Aber erstmal ist ja die Vermutung da, da kann ich mit beiden Partnern drüber reden und versuche, was rauszufinden. Was mich interessieren würde, und das ist eine Frage vielleicht für nachher, woran könnte ich erkennen, dass ich angelogen werde?
Ich habe eben aufgehört bei dem Wort Klientel. Das ist etwas, was wir in der forensischen Praxis natürlich auch sehen oder auch in der Wissenschaft, wenn es um Anzeigeverhalten geht, wenn es um die Aufdeckung von partnerschaftlicher Gewalt geht, dass es natürlich auch was mit Klientel zu tun hat. Es gibt ja Dunkelfeldstudien, dass zum Beispiel Frauen mit Migrationshintergrund, Frauen mit einem geringeren sozioökonomischen Status häufiger Opfer werden als die gut gebildete, weiße deutsche Frau, was man sich manchmal vielleicht so vorstellt. Und das ist natürlich ein Problem, dass wir zu wenig Unterstützungsmaßnahmen haben für solche Opfer.
Ja, ich kann es nur bestätigen, weil natürlich meine Klienten, meine Paare sind häufig Paare, die eher gut situiert sind. Ja. Also im TV-Format, im Podcast bekommen wir ja mit, da sind ja Paare, die kommunizieren können, deren Thema ist eher Differenzierung als Kommunikationstechniken. Und das setzt schon was ganz anderes voraus, was nicht bedeutet, dass das nicht auch vorkommen kann. Also deswegen jetzt das als blinden Fleck irgendwo einfach immer als sicher anzunehmen, das wäre ein Fehler.
Zumal wir das ja in diesem Fall, also bei diesem Vorwurf, da sehen wir ja, wir reden da über ein sehr, sehr gut situiertes Paar.
Absolut.
Frau Dr. Iffland, Sie begutachten jetzt die Sexualstraftäter. Die Frage, die einem so im Kopf rumgeht, gibt es überhaupt eine Antwort oder überhaupt eine Antwort auf die Frage nach dem Warum? Warum werden Männer dann zu Tätern?
Ja, das würde man sich immer wünschen, dass es so einfach wäre. Aber wir haben es mit so vielen unterschiedlichen Tätertypen zu tun. Wir haben es mit einem Kontinuum zu tun bei sexualisierter Gewalt von bis. Wir haben angefangen mit dem Thema KI-generierte Deepfakes. Wir reden also über sogenannte Hands-off-Delikte, wo es keinen direkten Körperkontakt gab zwischen Tätern und Opfern, bis hin zu schwerer sadistischer Gewalt an Erwachsenen, an Kindern, an gehandicapten Menschen. Das ist wirklich die volle Bandbreite an Delikten, denen wir begegnen. Und so sieht eben auch die Wissenschaft aus, dass wir uns selten in diesem breiten Spektrum bewegen. Das kann man auch machen, aber viel entscheidender ist es, dass man sich versucht, in diese eigenen Deliktkategorien zu vertiefen und das verstehen zu wollen.
Mhm. Verstehen ist ja nicht entschuldigen, sondern verstehen wollen. Und dieses Verstehen von solchen Abläufen, wie schmerzhaft ist das?
Für mich als Sachverständige? Ja. Gar nicht schmerzhaft. Die Neugierde ist deutlich größer dabei. Also wenn ich zum Beispiel ein Gutachten erstelle, versuche ich eine ganz individuelle Delikthypothese zu formulieren und wirklich individuell für den Täter. Natürlich haben wir psychologische Theorien, Kriminalitätstheorien, die wir dann auch mal so aus dem Hut zaubern, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Aber eigentlich geht es ja wirklich darum, den Einzelfall verstehen zu wollen. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Deswegen mache ich das auch so lange, weil es zwar ähnliche Dynamiken gibt, aber trotzdem der Einzelfall immer für sich steht. Und das hat was sehr Investigatives, was man manchmal versucht, mit dem Mann, also mit dem Täter selbst zu klären. Oft kann oder möchte er darüber aber nicht sprechen oder sich nicht so offenbaren in so einer Begutachtungssituation. Manchmal stelle ich auch erst im Nachhinein fest, wie hätte es eigentlich sein können, wenn ich die Akten gelesen habe und alles, was man so an Informationen zur Verfügung hat in so einem Begutachtungsprozess.
Aber da gibt es wahrscheinlich auch keine Antwort auf die Frage, warum sie sich in dem Moment so verhalten, ob das Scham ist, ob das...
Der Sexualstraftäter per se. Mhm. Also wir finden eben ähnliche Dynamiken, zum Beispiel das Machtmotiv, dass es sehr viel mit Kränkung häufig zu tun hat. Also diese Umkehr von einem Gefühl der Ohnmacht in ein Gefühl des ich habe jetzt die Macht, ich habe die Kontrolle, ich will jemanden erniedrigen, unterdrücken, ich will hier der potente Mann in der Situation sein. Ich bin keine Psychoanalytikerin, ich bin auch keine Tiefenpsychologin, aber manchmal findet man durchaus so tiefenpsychologische Erklärungsmuster, die bis in die Kindheit zurückliegen, woher dieses Kränkungserleben eigentlich kommt, was sich in so einer spezifischen Situation in sexualisierter Gewalt dann bahnbricht.
Würde mir so unglaublich helfen in der Beurteilung, in der Beobachtung. Gibt es denn solche Kränkungsanlässe in Beziehungen, wo Sie sagen können, das haben Sie häufiger erlebt, die könnten sowas wie eine Kränkung aus der Kindheit zurückholen und jetzt wird das Machtgefüge dadurch vermeintlich wiederhergestellt. Also gibt es was, worauf ja Therapeuten, Therapeutinnen besonders achten könnten?
Also verschiedene psychosoziale Stressoren, zum Beispiel ein Arbeitsplatzverlust, Oder auch, wenn die Partnerin untreu ist, fremd geht und der Mann davon Kenntnis erhält. Substanzmittelkonsum ist ein Klassiker, wo man immer hellhörig wird, wenn die Täter anfangen, Alkohol zu konsumieren, Drogen zu konsumieren. Glücksspielsucht habe ich übrigens auch schon mal gehabt, gerade in so einem partnerschaftlichen Kontext, dass ich darin versucht wurde auszuagieren. Ich spiele und habe ich wieder Glücksgefühle in meinem Leben. Ja, auch hier wieder sehr individuelle Dinge und Konflikte in der Partnerschaft, auch auf sexueller Ebene. Also auch das, da muss ich immer vorsichtig sein, dass sich das nicht nach Victim Blaming anhört, weil ich die Perspektive der Täter kenne. Das ist das, was sie mir erzählen. Und aus der Perspektive der Täter wird häufiger das Motiv angeführt, dass der Sex vorenthalten wurde. Dass man eigentlich viel mehr Sex gewollt hätte, aber dass die Partnerin aus welchen Gründen auch immer, die dann in so einer Situation angeführt wird, das nicht mehr leisten konnte. Und ich sag mal aus Sachverständigensicht, etwas naheliegende Klärungen oder Lösungen, wie sie hätten ja zu einer Sexarbeiterin gehen können oder wie auch immer, auf die Idee sind die gar nicht gekommen.
Weil es ihr Anspruch auch ist an die Partnerin?
Das ist einer meiner Forschungsvermutungen, sag ich mal, also meiner Forschungsinteressen, dass ich mich sehr interessiere für diesen Aspekt des Entitlements, also auf Deutsch dieser bestimmten Anspruchshaltung, die bei Männern immer noch aufgrund verschiedener Sozialisationsbedingungen vorhanden ist, vor allem eben in einer Partnerschaft. Das ist meine Partnerin, ein Stück weit gehört die zu mir, also habe ich doch ein Recht auf Sex mit ihr.
Ja, also dass sie meine Bedürfnisse erfüllt.
Absolut, das finde ich.
Also sie ist dafür da, dass sie sich um meine Sexualität kümmert.
Genau.
Es sollen ja in diesem Fall Fake-Profile, sogenannte Deepfakes mit pornografischem Inhalt erstellt worden sein. Und da soll es ja auch um das Anbieten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der eigenen Frau gegangen sein. Sicherlich reden wir bei Gisèle Pelicot über einen sehr, sehr viel krasseren Fall. Aber auch da ging es um das Anbieten der eigenen Frau. Da, wie gesagt, krasser noch unter Betäubung zur Vergewaltigung angeboten. Was hat es auch damit auf sich? Woher kommt dieses Verhalten, dieses Anbieten? Auf der einen Seite haben wir gerade noch gesprochen, das ist mein Anspruch. Auf der anderen Seite haben wir das im Gegensatz dazu.
Naja, in beiden Fällen findet sich das Machtmotiv. Also ich habe die Macht über meine Frau, sie anzubieten. Mhm. Es gibt leider noch zu wenig Forschung zu KI-generierten Deepfakes, sexualisierten Deepfakes. Da hinkt die Forschung der Praxis leider immer ein bisschen hinterher, weil ein Phänomen braucht eine gewisse Bekanntheit auch, dass WissenschaftlerInnen sich dem annähern. Vielleicht auch, dass sie Forschungsgelder bekommen. Das hängt auch gerne damit zu tun. Es gibt so ein paar Einzelfallstudien, die ich mir auch nochmal angeschaut habe aus aktuellem Anlass. Und da finden wir, dass Täter, die diese Deepfakes erstellt haben und diese mit anderen geteilt haben oder auch das angeboten haben, eben auch zeigen wollten, das ist meine Frau, die habe ich, guck sie euch mal an, wie attraktiv die ist und dann diese Bilder geteilt haben, um auch so eine Art von Anerkennung in der Peer Group zu bekommen, aber auch wieder mit so einem Männlichkeitsmotiv. Was bin ich denn für ein toller Kerl, dass ich so eine scharfe Braut habe, die geheiratet habe, hier guck mal, wie die aussieht.
Wie sehr ist auch die Gesellschaft irgendwie Teil dessen, dass Männer zu Tätern, Frauen zu Opfern werden?
Also wie bei vielen psychologischen Phänomenen gehen wir da von der biopsychosozialen Erklärung aus. Also dass wir einerseits bestimmte genetische Faktoren haben, aber auch psychiatrische Störungen haben. Aber natürlich auch die Sozialisation immer noch eine Rolle spielt. Also ich finde, wir bewegen uns da in eine gute Richtung, was Gleichstellung angeht. Problem ist auch hier, wir hatten, glaube ich, eben so ein bisschen auch über selektive Wahrnehmung, das Thema hatten wir schon ein bisschen. Und die Täter, mit denen ich spreche, die zeigen eben gerade diese bestimmte Sozialisation, die sie aus der Kindheit mitgebracht haben. Dass Männer stark sein müssen, potent sein müssen. Viele haben auch sehr früh Kontakt mit Pornografie, aber auch mit eher Hardcore-Pornografie gehabt, wo sie den omnipotenten Muskelmann als Maß aller Dinge erkannt haben und plötzlich diesem Bild des Mannes nicht mehr gerecht werden können, aus verschiedenen Gründen, die wir eben schon besprochen haben.
Wäre denn diese Idee, wir würden das Thema Consent, also das heißt Zustimmung, stärker in Beziehungen verankern, auch in bestehenden Beziehungen. Also ich frage dich immer wieder, ist das okay, was ich da gerade vorschlage für dich? Wäre das ein Weg, etwas zum Besseren verändern zu können? Also wie beispielsweise in Spanien das Thema ja nun wirklich jetzt auch gesetzlich geregelt wurde. Wäre das eine Idee? Könnten wir damit was verbessern? Was meinen Sie? Also ist jetzt eine Prognose, eine Hypothese, aber wäre das sinnvoll?
Also Sie meinen, hin zum Ja heißt Ja und weg vom Nein heißt Nein.
Ich möchte gerne zum Ja heißt Ja und nichts anderes heißt Ja.
Ich befürchte, dass es etwas an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht. Und da meldet sich natürlich auch die Aussagepsychologin in mir, also als Rechtspsychologin. Ein Teil dieser Tätigkeit ist ja auch die Glaubhaftigkeitsbegutachtung von ZeugInnen-Aussagen. Das heißt, ZeugInnen, die vor Gericht jemanden beschuldigen aufgrund einer mutmaßlichen Vergewaltigung. Und da bereitet uns jetzt schon dieser Nein heißt Nein-Paragraph unglaubliche Schwierigkeiten in der Klärung. Hat sie jetzt Nein gesagt? Was hat er wahrgenommen? Was hat er gehört? Wie deutlich hat sie das zum Ausdruck gebracht? Da sind wir wieder bei der unterschiedlichen Brille, die wir wahrscheinlich auch beide aufhaben, dass ich dann gleich wieder an die Gerichtsverfahren denke. Was blüht uns dann?
Mhm. Klar, ich denke jetzt an einen Prozess, der beiden Partnern helfen könnte, sich sicher zu fühlen bei dem, was sie da tun oder was sie vorschlagen oder wie sie ihre Bedürfnisse und Wünsche formulieren. Und da denke ich natürlich, wie in der Sexualtherapie heute ganz häufig thematisiert, an das Thema Consent. Also wie kann ich eigentlich vermitteln, auch vor allem jüngeren Paaren schon frühzeitig, nur Ja heißt Ja und alles andere ist ein Nein. Ob das bei Deepfakes helfen würde, das wage ich tatsächlich auch zu bezweifeln. Aber es könnte möglicherweise ja frühzeitig in einen Veränderungsprozess vielleicht führen. Oder bin ich zu optimistisch?
Nein, ich finde es ein spannender Ansatz und ich finde grundsätzlich, dass über das Thema Consent und wie das eigentlich gelebt wird, zu wenig gesprochen wird. Also eine Kollegin von mir forscht zum Thema Rough Sex und auch da zeigt sich immer wieder, wie viel Einfluss auch Pornografie auf das Verständnis von Consent heißt. Also dass häufig, zumindest sagt das ihre Forschung, Sonja Bröning, herzliche Grüße, dass Frauen Dinge über sich ergehen lassen, weil sie glauben, dass das gehört dazu. Und erst im Nachhinein denken, Moment, war das eigentlich okay? Nee, eigentlich war das gar nicht okay. Aber warum habe ich nichts gesagt? Weil so die gängigen Sexualskripte andere sind. Also vielleicht müssen wir ja an dem Thema, welche Skripte haben die Menschen? Was stellen sie sich eigentlich vor, wie Sex abläuft?
Das ist bestimmt ein ganz wichtiger Aspekt dabei, das glaube ich auch, weil ich lasse mich auf Dinge ein, weil ich denke, das gehört dazu. Das ist der Ablauf, den habe ich so. Und jetzt sind wir wahrscheinlich auch wieder in der Richtung Hardcore-Pornografie oder Rough Sex. Das gehört dazu, das ist das Skript und das Narrativ übernehme ich dann. So muss das sein.
Aber da sind wir auch wieder im Bereich der Sexualpädagogik, die ja eher runtergeschraubt wird, als hochgeschraubt wird. Also dass es sobald in Schulen zum Beispiel mal Initiativen gibt, eine Form der Sexualpädagogik zu unterrichten, sei es im Biologieunterricht oder durch eine andere externe Dozentin meinetwegen, meldet sich gleich die Elterninitiative und sagt, darüber dürfe man mit Kindern und Jugendlichen nicht sprechen. Aber die Jugendlichen besprechen das längst untereinander und haben viel früher Zugang zu Pornografie, als wir Kinder waren zum Beispiel. Also es ist ja schon im Leben der Kinder drin.
Sexualpädagogik und Sexualtherapie sind auch zwei unterschiedliche Disziplinen. Und die Sexualtherapie kann die Sexualpädagogik nicht ersetzen.
Ich wollte noch einmal ganz kurz da einhaken, was Sie gerade gesagt haben. Natürlich haben Kinder, Jugendliche heute einen ganz anderen Zugang zu der digitalen Welt einfach, als es früher der Fall war. Und da würde mich auch nochmal interessieren, inwiefern spielen da auch vielleicht soziale Medien auch eine Rolle über, wie stehen Frauen in der Gesellschaft da, wie werden sie angesehen?
Also es gibt Studien dazu, dass frauenfeindliche Inhalte in Content, in Videos bei TikTok auch frauenfeindliche Einstellungen fördern. Siehe Andrew Tate zum Beispiel, ist ein typischer Influencer aus dieser Manosphere-Sphäre, die sicherlich einen Einfluss haben auf die Kinder und Jugendlichen, die mit diesem Inhalt konfrontiert werden, klar.
Um nochmal auf Colleen Fernandes jetzt zurückzukommen, weil sie ist gerade einfach ein wahnsinnig starkes Beispiel. Also sie versteckt sich nicht, sie geht an die Öffentlichkeit, sie wehrt sich. Viele Frauen sind ja vielleicht gar nicht so mutig oder können es vielleicht auch gar nicht sein, weil sie Angst haben. Und da denke ich mir, was können Frauen dann tun in so einer Situation, wo ich so verängstigt bin und ich möchte mich gerne wehren, aber ich habe einfach Angst.
das kann man so schwer verallgemeinern. Und ich glaube, dass man da vor allem therapeutisch unterstützen muss. Also da könnte ich aus rechtspsychologischer Sicht wahrscheinlich wenig beitragen, weil es auch so unterschiedlich ist, was Frauen in dem Moment brauchen. Mhm. Was ich aus meiner Sicht sagen kann, ist, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, wie häufig man auch diesen Begriff des Opfers verwendet. Denn es gibt auch Betroffene, die sagen, ich bin kein Opfer. Mhm. Ich sehe mich auch nicht als Opfer. Ich bin Betroffene, ich bin Zeugin. Gleichzeitig manchmal auch dieser etwas inflationär genutzte Begriff der Traumatisierung. Es gibt auch Betroffene, die sagen, ich bin nicht traumatisiert und ich möchte darüber auch nicht sprechen. Und ich finde, auch hier wieder da eine Vorschreibung zu machen, du musst jetzt in die Öffentlichkeit gehen, um anderen Frauen Mut zuzusprechen, fände ich auch nicht in Ordnung, wenn das Leute machen wollen. Das ist ihr gutes Recht. Aber ich finde, auch hier impliziert das gleich wieder so einen Druck auf die Frau. Die Frauen haben schon genug Druck und Dinge, Erwartungen, die sie erfüllen müssen. Wenn wir jetzt auch noch anfangen, Betroffenen, Opfern, diese bestimmte Erwartungshaltung aufzudrücken, sei ein Vorbild für andere Frauen, finde ich jetzt auch nicht so gut persönlich jetzt.
Läuft ein bisschen darauf hinaus, dass die Männer und Jungs eine Rolle übernehmen müssen.
Ja, also mich hat schon gefreut, dass es eine Demonstration gab. Wo war es in Berlin? Ich weiß es nicht mehr genau, wo Männer, also die Demonstration der Männer gegen sexualisierte Gewalt, das fand ich ganz großartig.
Ich glaube, das ist auch einer der Hebel, der vielleicht etwas verändern könnte, weil die Männer erziehen auch ihre Söhne.
Absolut. Und es braucht männliche Rollenvorbilder, die eben genau das weitertragen und sagen, das und das ist nicht in Ordnung, Respekt ist wichtig.
Und das funktioniert dann nachweislich besser, als wenn Frauen das Gleiche beibringen wollen?
Oh, da sind mir keine Studien bekannt dazu.
Ja. Aber habe ich dann irgendwie sowas wie eine Art Frühwarnsystem? Gibt es irgendwas, wo ich sagen kann, bei so einem Verhalten, da könnten mal Alarmglocken anspringen?
Ach, da sind wir wieder bei der Schuldverschiebung. Es ist zwar ich weiß genau, was Sie meinen mit der Frage, und das ist auch eine sehr nachvollziehbare Frage. Aber auch hier ist der Schritt von, was sind Warnsignale, hin zu, warum hast du denn die Warnsignale ignoriert? Mhm. Der Schritt ist nicht allzu weit.
Verständlich. Nehmen wir ihn mal anders. Wenn ich das frage, weil ich als Paartherapeut mit der Dynamik konfrontiert werde. Welche Warnsignale würden Sie denn sagen, auf welche sollte ich achten?
Auf eine Selbstwertproblematik. Auf eine Selbstwertproblematik des Mannes, ob das erkennbar ist, dass sich vielleicht hier was destabilisiert, aufgrund der eben genannten Stressoren, dass man merkt, dass vielleicht diese Machtwaage aus dem Gleichgewicht gerät in der Partnerschaft.
Lebensereignisse, die was verändert haben.
Ja.
Beispielsweise.
Mhm. Und auch hier, natürlich gibt es auch sogenannte protektive Faktoren, also günstige Faktoren, die der Mann auch mitbringt, um das so ein bisschen wieder in die Waage, ins Gleichgewicht zu bringen. Aber wenn man merkt, dass dem Mann, wir reden ja jetzt derzeit nur von dem Mann, keine anderen Strategien oder Ressourcen zur Verfügung steht, um solche Kränkungserlebnisse anderweitig zu kanalisieren, dann könnte das auf jeden Fall problematisch sein.
Und wenn ich dann in dem Moment erkenne, es könnte ein problematisches Verhalten geben, ist es dann auch irgendwie erstmal gut, mit einer besten Freundin, nahem Umfeld zu sprechen? Wie kann ich damit umgehen? Weil es ist ja auch erstmal ein Zweifel und es ist ja auch, wie wir schon gesagt haben, eine Riesenhemmschwelle. Und man will der Person an der Seite, die man ja eigentlich liebt, mit der man zusammen ist, nicht gleich mit dem Finger drauf zeigen und im großen Rahmen bloßstellen vielleicht auch.
Also aus Sicht der Partnerin?
Mhm.
Also ich glaube schon, dass die Partnerin das merken, dass es dem Mann in dem Moment nicht gut geht oder dass da etwas passiert ist. Denn Gewalt kommt dann eben doch nicht von heute auf morgen. Also es gibt in der Regel Konflikte, man streitet mehr. Und das ist etwas, was man in der Partnerschaft auf einer früheren Ebene auch ansprechen könnte und sagt, du, ich merke, ja, es geht dir nicht gut, wir streiten uns mehr. Du ziehst dich vielleicht auch zurück. Können wir darüber reden, was ist los? Aber
und dann Unterstützung suchen, um diese Gespräche zu führen beispielsweise.
Ja.
Klar, das wären konkrete Anlässe, warum viele Paare in die Paartherapie kommen und da Unterstützung suchen. Ich frage mich halt, was kann meine Rolle sein? Wo kann ich die Brille vielleicht noch ein bisschen schärfen, um herauszufinden, übersehe ich was oder falle ich auf eine Lüge herein? Und deswegen würde mich so sehr interessieren, wenn Sie mit den Tätern sprechen und die erforschen. Ich weiß, Ich hasse die Frage, haben Sie einen Tipp? Aber haben Sie einen Tipp für mich?
Also in der Begutachtung von Sexualstraftätern sehen wir häufig zwei übergeordnete Motivlagen. Wir haben einmal so ein eher antisoziales Motiv und wir haben eher ein sexuelles Motiv. Wenn wir es mit Tätern zu tun haben, die sehr antisozial sind, ich glaube, dann würden Sie das merken. Das sind wahrscheinlich die Täter, wo Sie schon vermuten, der ist nicht ganz ehrlich. Das sind Täter, die so ein bisschen was narzisstisch, psychopathisch, auf einem subklinischen Niveau natürlich haben, die auch in anderen Ebenen ihres Lebens Schwierigkeiten haben, Grenzen wahrzunehmen. Das kann sich dann meinetwegen äußern in Vorstrafen oder anderen kleinen kriminellen Machenschaften, die allgemein vielleicht auch ein bisschen gewalttätiger sind. Das andere Motiv, das ist dann tatsächlich eher so ein sexuelles Motiv. Menschen, die oder Täter, die zum Beispiel ein gesteigertes sexuelles Verlangen haben, die vielleicht von sich selber behaupten, sie seien sexsüchtig, die Sex auch als Coping-Strategie nutzen, also Sex, um negative Gefühle wie Langeweile, Wut, Kränkung auszuagieren. Das sind so zwei Motive, auf die man durchaus mal achten kann. Vor allem das Letztere ist ja auch was, was man etwas unverfänglicher in so einer Paartherapie auch ansprechen kann.
Die Frage gehört ja auch dazu, wie geht's Ihrer Libido, wie ist Ihre Intimität? Und an der Stelle werde ich ja schon mit der Dynamik meistens konfrontiert und erlebe ja auch an den Reaktionen der Partner, wie ehrlich ist das jetzt gerade, was da gesagt wird? Wir wissen, dass zu mir kommen eher die Paare, die sagen, wir haben gar keine Sexualität mehr und klagen darüber. Für mich ist es so unvorstellbar, hier herausfinden zu können, wann würde jemand ein Deepfake von der eigenen Partnerin erstellen, um da einen Machtmissbrauch herzustellen. Und ich wäre da wirklich ziemlich hilflos. Also deswegen, ich freue mich so sehr, dass Sie da sind, weil es wäre so toll, wenn es was gäbe, was wir an die Hand bekommen würden, um zu gucken, wo kann ich nachfragen, wo kann ich nachbohren?
Absolut. Das ist das, was ich vorhin schon meinte, dass wir da dringend mehr Forschung zu dem Thema brauchen. Aber zum Beispiel ein Aspekt, der in der wenigen Forschung, die ich dazu kenne, auch genannt wurde, war so eine gewisse Technologieaffinität. Also, dass auch Täter tatsächlich gesagt haben, ich bin sehr KI-affin, ich war ganz erstaunt, wie toll das funktioniert.
Okay. Also ja, das stimmt, man muss es ja auch erstmal können, ne?
Und man muss auch Spaß dran haben. Also, die haben berichtet, dass sie Spaß daran hatten, diese Deepfakes zu erstellen und dass die zunächst erstmal gar nicht darüber nachgedacht haben, die zu teilen, sondern die haben das erstmal für sich gemacht und waren dann ganz überrascht, wie gut in Anführungsstrichen die Qualität ist und dann kam erst der Schritt zu, das ist so gut, das muss ich eigentlich jemandem zeigen.
Und dann bin ich ganz schnell in einem Forum, in einer Internetblase, in der ich dann sowas zeigen kann.
So verstehe ich das.
Okay.
Ja, und dann ist die Hemmschwelle einfach niedriger bei diesen Technologien der sexualisierten Darstellung von Gewaltdarstellungen. Die Hemmschwelle ist geringer.
Mit den Prägungen und dem Background, um das dann tatsächlich auch mit der eigenen Partnerin vorzuführen.
Ja, ja. Und wenn ich das jetzt mal für mich in eine Realität übersetze, in eine Dating-Welt, in was auch immer, man ist mit einem Partner zusammen, so werde ich dann da hellhörig als Partnerin, wenn ich weiß, er ist da wahnsinnig affin, muss ich mir Sorgen machen? Also wo kann ich dann auch noch so das Vertrauen einfach haben?
Das wäre ja schlimm, wenn ein besonders medienträchtiger Fall dazu führt, dass alle Frauen in Dating-Situationen notorisch misstrauisch sind. Dazu wissen wir wahrscheinlich noch zu wenig über das Phänomen, wie häufig das überhaupt vorkommt. Also es wirkt jetzt natürlich erstmal so, das könnte jedem von uns passieren. Ob es dann aber in der Realität so häufig ist, das weiß ich nicht. Dazu wissen wir zu wenig.
Sie haben auch in einem Interview mit der Zeit gesagt, Täter, die Online-Sexualstraftaten begehen, die scheinen in der analogen Welt eher keine Delikte zu begehen. So, wie erklärt sich das und was macht es am Ende trotzdem mit den Opfern?
Ja, ich habe mich da ein bisschen bezogen auf die deutlich breitere Forschung, die wir haben zum Thema Missbrauchsabbildungen. Also dem, was die Hörer vielleicht unter diesem Begriff der Kinderpornografie kennen, den wir aber in der Forschung nicht verwenden, weil es impliziert Consent. Da sind wir jetzt wieder. Also bei der Pornografie haben wir es mit bezahlten Sexarbeiterinnen zu tun. Ja. Bei Missbrauchsabbildungen haben wir Videos und Bilder von Kindesmissbrauch. Deswegen nur zur Erklärung, warum ich diesen Begriff benutze. Und da gibt es sehr viel Forschung mittlerweile, dass die Personen, die online solche Missbrauchsabbildungen konsumieren, nur in sehr, sehr geringem Maße diesen Sprung zu Hands-on-Delikten an Kindern gehen. Also da sind wir etwa bei 1-3%. Also etwa 97-99% der Täter tun das nicht.
Es zeigt mir, wie schwierig es ist, hier wirklich etwas greifbar zu haben, wo ich sagen könnte, so, ich glaube, ich muss mit Ihnen nochmal sprechen. Mhm. Lassen Sie mal Ihren Mann vorgehen, wir sollten einmal kurz reden. Und das macht natürlich ein bisschen hilflos.
Ja, und es zeigt auch, wie viele Mythen und Vorurteile so in der Gesellschaft so vorhanden sind, wogegen wir dann zum Thema Wissenschaftskommunikation immer so ein bisschen angehen müssen, dass nicht alle Männer unter Generalverdacht stehen, dass nicht alle Personen mit abweichenden sexuellen Interessen potenzielle Triebtäter sind. So ist es natürlich auch nicht. Und dass man da einfach weiter forschen muss, gerade in diesem Bereich der sexualisierten Deepfakes. Das ist einfach ein neues Phänomen, mit dem wir auch als WissenschaftlerInnen jetzt konfrontiert sind, wo ich es sehr nachvollziehbar finde, dass das Bedürfnis da ist, darüber mehr zu wissen, ja. Warnzeichen zu erkennen. Das kann ich leider noch nicht liefern.
Es ist schon sehr hilfreich, auch das so zu hören und zu erfahren.
Ja, und das war uns natürlich auch wichtig, dazu einfach nochmal diese Sonderfolge der Paartherapie zu machen. Und da möchte ich mich auch nochmal ganz doll bei Ihnen für Ihre Zeit bedanken, Frau Dr. Iffland, dass Sie hier waren, dass Sie uns das so ein bisschen näher gebracht haben. Und ich bedanke mich natürlich wie immer auch bei unserem Paartherapeuten Erik Hegmann.
Ich danke Ihnen, Frau Dr. Iffland.
Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung.